sagen, damit wir langsam mal begreifen, das gibt es nicht. In Klammern, eigentlich hat es das nie gegeben. Aber wir haben immer so getan, als wenn es das gibt. Aber inzwischen gibt es das auch nicht mehr. Es gibt kein christliches Abendland. Wir dürfen als Christen keine Machtstrukturen zum Erhalt von so etwas Ähnlichem wie einem christlichen Abendland aufzubauen. Und deshalb, aus diesem religiösen Grund, wäre ich dagegen, Minarette zu verbieten. Und würde sagen, lasst jeden seinen Glauben bezeugen, weil umso länger man in diesem Land seinen Glauben bezeugen kann, umso länger können auch Christen ihren Glauben bezeugen. Politisch muss man das Ganze vielleicht nochmal anders sehen, das weiß ich nicht. Aber vom Glauben her, lasst uns doch Gott bekennen in der Vielfalt von Göttern, die bekannt werden, und darauf vertrauen, dass der Gott, den wir erlebt haben, sich durchsetzen wird, sagen wird, was Sache ist. Christen sind aufgerufen, ein Zeugnis und Überzeugungsarbeit in dieser Welt zu geben. Zum Beispiel davon, warum es sinnvoll ist, christliche Werte in einer Gesellschaft zu leben. Warum es sinnvoll ist, Familien als Grundstruktur einer Gesellschaft anzusehen. Warum es wichtig ist, dass Menschen ein Recht zu leben haben vom ersten Augenblick bis zum letzten Augenblick, den Gott schenkt. Ein Zeugnis zu geben, warum es sinnvoll ist, am Sonntag zu ruhen und einen Rhythmus im Leben zu haben, Stille und Aktivität. Die Allianz-Gebetswoche ist eine Woche, wo vielfältige Zeugen einander begegnen und sich miteinander vernetzen. Sie soll helfen, dass wir mutig und gewiss werden von dem, was wir selbst erlebt haben. Sie soll helfen, dass wir mutig werden, etwas davon weiterzusagen. Was sie nicht sein soll, ist eine Demonstration von Masse und Macht evangelikaler Christen in Deutschland. Ich wünsche mir immer sehr, dass wir auch lokal nicht auf die Idee kommen, dass, wenn wir viele Leute sind, dass dann irgendjemand darauf aufmerksam wird, dass wir unglaublich wichtig sind. Das ist nicht nötig. Ich wünsche mir trotzdem, dass wir sehr viele Leute bei der Allianz-Gebetswoche sind, weil es einfach gut ist, miteinander zu beten. Kleiner Werbeblock am Rande. Die Jünger fragen nach Gottes Reich und Jesus antwortet ihnen, ihr werdet Zeugen sein. Und er sagt ihnen einen Augenblick, in dem das geschehen wird, und er sagt ihnen eine Art, wie sie ein kraftvolles Zeugnis kommen. Das ist dieser Teil des Textes. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit Kraft erfüllt und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Der Heilige Geist ist die notwendige und die hinreichende Voraussetzung für ein kraftvolles Zeugnis. Da, wenn ich das aufschreibe, dann denke ich immer an meinen Mathematiklehrer, Herr Acampo, der hat das, uns versucht einzubläuen, was notwendige und hinreichende Voraussetzungen für was auch immer ist. Man braucht den Heiligen Geist unbedingt, und wenn man den Heiligen Geist hat, hat man alles, was man braucht, um ein Zeuge für Jesus zu sein. Ich hoffe, dass mein Mathematiklehrer niemals diesen Teil der Predigt hört und sagt, ob das richtig war. Warum ist der Heilige Geist notwendig? Weil es ohne den Heiligen Geist keinen Glauben an Jesus Christus gibt. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Und Jesus selbst hat gesagt zum Nikodemus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Wer also heute Morgen hier sitzt und fröhlich Jesus seinen Herrn nennt, wer weiß, neues Leben habe ich durch den Glauben an Jesus geschenkt bekommen. Der hat erlebt, dass Gottes Geist herabgekommen ist, ihn erfüllt hat, sie erfüllt hat. Und davon kann man dann auch erzählen, als Zeuge aussagen. Ich habe das erlebt, neues Leben ist bei mir angekommen, weil Jesus mein Herr ist. Und das ist für mich eine wichtige Sache. Wer demgegenüber zögerlich ist oder ganz unsicher ist, wie er zu Jesus steht, der kann das zu einem Gespräch mit Gott machen und ihn bitten, also ich weiß noch nicht so richtig, aber du könntest vielleicht mit deinem Heiligen Geist was für mich tun. dass ich klar werde in meiner Beziehung zu Jesus. Es gibt ein altes Pfingstlied, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit mit deinem hellen Schein. Nun muss man nicht mit Worten aus dem 16. Jahrhundert beten, aber kann man. Man kann auch moderne Pfingstlieder nehmen und beten, Herr, vielleicht betet man gar nicht Herr, Gott, ich weiß nicht, ob ich Herr beten soll. Aber ich habe das Gefühl, da ist was dran und ich würde so gern klar werden. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist, wenn es dich denn gibt und wenn du meinst, dass das richtig ist. Der Heilige Geist ist die notwendige und hinreichende Voraussetzung, weil der Heilige Geist in die Begegnung mit dem Auferstandenen führt, immer wieder neu. Wir können Jesus, dem lebendigen Jesus, nicht begegnen ohne den Heiligen Geist. Und darum berichtet Lukas nicht nur von Pfingsten, dass einmal der Heilige Geist in diese Welt gekommen ist, wie so ein großer Platsch, und dann war er da, und dann mussten die Jünger sehen, dass sie genug davon abkriegen, sondern die Apostelgeschichte ist voll davon, dass immer wieder Menschen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Auch Menschen, die längst Christen waren und den Heiligen Geist schon erlebt hatten, wurden wieder neu erfüllt und hatten eine neue, frische Begegnung mit dem Auferstandenen. Johannes zeigt in den Abschiedsreden von Jesus, dass der Heilige Geist Jesus bei seinen Jüngern repräsentiert, bis er selbst wiederkommt. Das bedeutet, wenn ich empfinde, dass mein Glaube sich zu sehr auf die Vergangenheit eines bestimmten Augenblicks reduziert, dann kann ich ebenfalls darum bitten, Gott, erfüll mich neu mit deinem Heiligen Geist, dass ich eine frische Erfahrung mit meinem Herrn Jesus habe. Man kann beten, Herr Jesus, hier bin ich. Ich sehne mich nach einer frischen Erfahrung mit dir. Ich erinnere mich immer an den Tag, als du mich damals im Auto bewahrt hast vor dem Unfall. Oder an den Tag, an dem ich berufen wurde, Pastor im Bund Freie Evangelischer Gemeinden zu werden. Oder an den Tag, an dem ich zum ersten Mal verstanden habe, was das heißt zu glauben. Was auch immer eine wichtige geistliche Erfahrung in deinem und meinem Leben ist. Wir können sagen, ich erinnere mich immer daran, aber es reicht nicht. Ich brauche jetzt und heute eine frische Erfahrung mit dem lebendigen Jesus. Dann kann man beten, sende doch deinen Geist. Erfüll mich, gebrauch mich zu deiner Ehre, Herr Jesus. Amen. Und abwarten, was passiert. Das Letzte ist, der Heilige Geist macht uns sprachfähig. Und darum ist er so wichtig und darum reicht es, wenn wir ihn haben, von Jesus ein Zeugnis zu geben. In Markus 13 sagt Jesus zu den Jüngern, wenn ihr mal vor Gericht stehen werdet, dann seid nicht ihr es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. An Pfingsten haben die Jünger das erlebt. Sie standen da, sie wurden gefragt, was soll denn das hier alles? Und dann waren es nicht sie, das die geredet haben, sondern der Heilige Geist. In den richtigen Worten und in den richtigen Sprachen, sodass jeder verstanden hat, worum es ging. Wer also heute nicht weiß, wie er reden kann von dem, was er mit Jesus erlebt hat, der darf den Heiligen Geist quasi vorschicken. Soll der doch rechte Worte finden, die den Menschen überzeugen, dem man etwas bezeugen möchte. Mag er doch diese Worte mir geben, damit ich angemessen von etwas reden kann, das eigentlich unmöglich ist. Die Begegnung mit dem Auferstandenen. Dass einer gestorben ist und auferstanden ist, ist ja mindestens so ungewöhnlich wie eine fliegende Möhre. Davon zu reden, ist mindestens so schwierig wie über einen Zeppelin, den keiner mehr sehen kann. Das Pech ist, morgen wird nicht in der Zeitung stehen, dass Jesus auferstanden ist. Einmal werden alle ihn sehen. Aber morgen möchtest du vielleicht deinem Nachbarn etwas sagen, deinem Arbeitskollegen etwas sagen. Und du kannst heute darum bitten, Herr Jesus Christus, sende deinen Geist. Gib mir die richtigen Worte zur richtigen Zeit, dass ich angemessen von etwas Unmöglichem rede. Amen. Ich fand das so ein bisschen schwierig, eine Predigtreihe einfach fortzusetzen mit dem, was uns so normalerweise hier in der Gemeinde bewegt. Und eben in diesem Bewusstsein zu leben, dass das an anderer Stelle einen völlig anderen, dass an anderer Stelle völlig andere Dinge im Vordergrund stehen. Und ich denke, wir sind miteinander verbunden, nicht nur, weil wir in einer Welt leben, sondern eben auch, weil uns Gott hinstellt und sagt, ihr seid jedermann untertan, ihr seid auch mit dafür verantwortlich, mitzutragen. Mitzutragen, das ist ja an sich etwas, was uns, nein, vergesst das. Und ich habe mir gedacht, mit welchem Bibeltext können wir uns heute Morgen befassen, was kann uns heute Morgen helfen, an dieser Stelle wirklich in den Riss zu treten, uns der Situation zu stellen, die wir aus den Nachrichten vielleicht mitbekommen haben, dieses stärkste Erdbeben, seit man überhaupt Erdbeben gemessen hat in Japan, mit einer noch völlig unbekannten Zahl von Menschen, die davon betroffen sind. Man weiß nicht einmal von all den vielen Leuten, die sich noch nicht zurückgemeldet haben, wie viele von denen werden am Ende als Tote gefunden werden. Und eine der größten atomaren Katastrophen, die wir in dieser Welt erlebt haben nach Tschernobyl. 25 Jahre ist Tschernobyl her. Ich kann mich noch ganz gut erinnern und alle haben gedacht, okay, das passiert in der Ukraine, die können das sowieso nicht mit Atomreaktoren und in Japan ist man ganz anders unterwegs und trotzdem kann man sich nicht dagegen schützen, dass Technik aus dem Ruder läuft und eine Katastrophe sich anbahnt. Ich habe euch mitgebracht einen Bibeltext aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel und ihr werdet das sehen, dass ich ein bisschen abgesetzt habe, eine These und eine zweifache Entfaltung. Das werdet ihr ganz schnell merken. Und an dem Text wollen wir ein bisschen nachdenken und uns einfach auf das Gebet auch einstellen. Aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel, Vers 18 bis 25. Ich bin überzeugt, schreibt Paulus da, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit und es nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens, gleichsam als Anzahlung, den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Eine These, die fast zynisch klingt an einem Tag nach der Katastrophe, eine These, die fast zynisch klingt, auch in den vielen anderen leidvollen Situationen, die ihr persönlich kennt. Das fällt alles überhaupt nicht ins Gewicht angesichts der Herrlichkeit, zu der Gott uns bestimmt hat. Eine These, die so daherkommt, dass man sich dran reibt. Und es ist gut so. Es ist gut so, dass wir das Leid tatsächlich persönlich wahrnehmen und dem ein Gewicht beimessen und sagen, ja, das ist schwer. Und Leute haben daran schwer zu tragen.
Und es gibt immer Situationen, die wir miterleben, wo wir sagen, so schwer wie dieser Mensch, das könnte ich nicht tragen. Und Paulus sagt nicht, na nun stell dich mal nicht so an, sondern Paulus schreibt, das fällt nicht ins Gewicht. Angesichts einer Herrlichkeit, die offenbar werden soll. Und immer noch klingt das zynisch, wenn dann nicht noch das andere wäre. Und ich bin froh darüber, dass Paulus auch Worte findet, die uns in diesen Tagen ganz nahe liegen. Ein Wort vom Stöhnen darüber, dass noch nicht sichtbar ist, was Gott tut in dieser Welt. Ein Wort davon, dass das Geschaffene ausgeliefert ist. Und wir denken so, ja, das ist so. Wir stöhnen unter dem, was wir sehen, und wir empfinden dieses Ausgeliefertsein. Und wir empfinden dieses sehnsüchtige Warten darauf, dass es eine Erlösung geben mag. Und so nehme ich diesen Text wahr als einen Text voller Solidarität. Menschen und die Schöpfung gehören zusammen. Auf eine eigenartige Weise, die uns so erst einmal nicht bewusst ist, hat Gott irgendwie das geplant, dass die Schöpfung und die Menschen zusammengehören. Und gerade an der Stelle, wo wir merken, wir sind nicht diejenigen, die Gott gleich diese Schöpfung beherrschen können. Wir sind nicht diejenigen, die alles im Griff haben, wie vielleicht Gott sich das gedacht hätte. Wir sind unerlöst. Wir sind vergänglich. Das, was wir anfassen, ist vergänglich. Und es ist nicht alles für die Ewigkeit gut. Daran sehen wir ein Stück der verordneten Solidarität der Schöpfung mit uns Menschen. Weil wir das nicht geregelt kriegen, weil wir nicht alles so leben können, wie wir es vielleicht gerne würden und wie Gott es uns zugedacht hat, leidet auch diese Schöpfung. Und wir sehen das eigentlich jeden Tag. Und wir sehen es in diesen Tagen in einer dramatisch besonderen Situation. Wegen des unerlösten Menschen stöhnt auch die Schöpfung. Aber Solidarität auch in dem Sinne, dass die Menschen etwas mit dieser Welt zu tun haben. Wir können nicht einfach leben und Paulus sagt uns nicht, vergesst diese Welt, richtet euch einfach aus auf Gott und dann der Rest ist egal. Sondern Paulus bindet uns an diese Schöpfung, in der wir leben, an diese Welt, in der wir leben. Und er sagt mehr als das, er sagt, auch wir, die wir glauben, auch diejenigen, die unterwegs sind zu einer neuen Welt, zu Gottes neuer Welt, wir stöhnen in unserem Inneren. Obwohl wir eine Hoffnung haben, von der auch zu reden ist, stöhnen wir unter dem, was es an Leid in dieser Welt gibt. Und da brauche ich euch nichts Neues sagen. Das kennt ihr. Das kennt ihr aus eurem persönlichen Umfeld, das kennt ihr aus dem Umfeld, wo ihr andere mit begleitet habt und daneben gestanden habt und gesagt habt, meine Güte, muss das sein? Und das kennt ihr jetzt auch, wenn ihr Nachrichten schaut und euch sagt, wie kann das sein? Wir stöhnen und sagen uns, das darf doch nicht wahr sein. Und als drittes ist es ein Text voller Solidarität Gottes mit dieser Welt, denn da, wo gelitten wird, richten wir den Blick zu dem Gott, der mitten in dieses Leid hineingetreten ist. Und am Kreuz sehen wir auf Christus, der hineingetreten ist und von dem es heißt, nach den Worten des Propheten Jesaja, er trug unsere Schuld. Und er trug unsere Krankheit. Da, wo Menschen leiden, finden sie sich in der Gesellschaft eines solidarischen Gottes. Jesus Christus, der gelitten hat, um der Menschen willen und um dieser Welt willen. Er ist mitten da drin zu finden. Und ein zweiter Gedanke, dieser Text ist ein Text voller Hoffnung. Viele Menschen zünden in diesen Tagen Kerzen an und wir werden das nachher auch tun. Und ein bisschen sind diese angezündeten Kerzen ein Bild der Hoffnung. ein Licht in dieser Welt. Warum? Weil Jesus, der gelitten hat und gestorben ist für die Menschen und für diese Welt, auferweckt wurde. Da, wo alle dachten, schlimmer geht's nicht mehr und weiter geht's auch nicht, findet Gott eine Antwort und ein Weitergehen. Findet Gott einen Weg für das Leben. Diese Herrlichkeit, die Christus erlebt hat, der auferweckt wurde, hat Gott den Menschen zugedacht. Dass sie nicht stecken bleiben müssen in dem Leid dieser Welt, nicht stecken bleiben müssen in dem Leben, das begrenzt ist durch den Tod, sondern hinkommen zur ganzen Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer. Und Gott wird diese Herrlichkeit verwirklichen. Das hat er zugesagt. Und auch wenn wir es jetzt nicht sehen, auch wenn jetzt das Leid größer ist als alles, was wir an Herrlichkeit in unserem Leben sehen könnten, bleibt diese Hoffnung, bleibt das beharrliche Warten darauf, dieses Ausschauen, dass Gott doch eingreift. Und wenn wir beten für Japan, wenn wir beten für leidvolle Situationen von Menschen, die wir kennen, und vielleicht gelingt es uns auch, wenn wir beten für die leidvolle Situation, die wir selber gerade durchmachen, dann lasst uns beten mit diesem Blick auf den Gott, der seine Herrlichkeit verwirklichen wird. Und lasst uns Sturm gehen an diese Tür und rütteln und sagen, Herr, zeig deine Herrlichkeit. Zeig uns, dass du der Gott bist, der größer ist als das. Zeig uns, dass du der Gott bist, der Leben gibt jenseits von dem, was wir machen können und jenseits von dem, was wir noch erwarten können. Gib uns die Hoffnung auf dein Leben, auf dein Eingreifen und auf deine Herrlichkeit. Das sagt sich vielleicht so leicht. Und es ist so oft so schwer zu sehen in der Situation, wo man sich wirklich dem Leid stellt. Bemerkenswerterweise sind gerade die, die vom Leid getroffen sind, oft diejenigen, die etwas von dieser Herrlichkeit erahnen können. Und machen mir immer wieder Mut, auch solche Texte zu predigen, weil ich diejenigen kenne, die gesagt haben, und mittendrin ahne ich etwas von dem Fenster hinter den Kerzen. Ahne ich etwas von dem wirklichen Tageslicht, das sich einmal Bahn bricht am Ende der Nacht. Wir hoffen und wir haben es noch nicht vor Augen. Christen sind nicht in dieser Welt unterwegs und haben alles schon unter den Füßen und freuen sich darauf, dass einfach alles super ist. Christen stecken mittendrin in all dem, was auch alle anderen mitmachen. Und sie warten sehnsüchtig darauf, dass all das, was uns schwer ist, ein Ende findet und ein neuer Tag anbricht, an dem Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Aber Christen sind diejenigen, die auf diesen Tag wirklich auch hoffen und die dieser Zusage glauben, er wird kommen. Und so lasst uns beten für ein Stück Hoffnung, lasst uns beten dafür, dass Gott sich zeigt. Lasst uns beten für die Menschen, die im Augenblick weit weg von jeder Hoffnung sich einfach nur um das kümmern müssen, was als nächstes dran liegt, dass sie diese Kraft auch finden und dass sie das bewältigen können. Und lasst uns beten, dass viele auch in dieser Situation mit dem Gott in Berührung kommen und diesem Gott Glauben schenken, der Hoffnung über den Tag hinaus gibt. Amen.
Ja, auch von mir wunderschönen guten Morgen. Freue mich mal wieder hier bei Ihnen, bei euch zu sein. Schön, euch mal wieder zu sehen. Heute ist ja Valentinstag und ich weiß nicht, wer von euch hat heute Morgen schon Blumen bekommen? Och, der ist aber mager. Das ist gut, hier erstes Ehejahr, da muss das noch, ich sehe das. Oh, ja, sehr gut, Michael. Setzt eine Marke. Also meine Frau hat heute Morgen keine Blumen bekommen. Ich meine, wird sich vermutlich auch nicht besonders freuen über einen großen Blumenstrauß und irgendwelche Diamanten oder so. Keine Ahnung. Ich meine, wir werden es vermutlich nie erfahren, ob sie sich darüber freuen würde. Nein, aber Valentinstag, das ist, also sie hat was bekommen, nicht, dass ihr jetzt die ganze Zeit denkt, was für ein schlimmer Mensch ist das. Valentinstag, das ist ja ein Tag, an dem man sich gegenseitig sagt und zeigt, dass man aneinander interessiert ist, dass man sich gern hat, dass man sich liebt. Und ich würde gerne, ehrlich gesagt, genau darüber mit euch heute Morgen ein bisschen nachdenken. Nicht ganz so romantisch wie vielleicht die Blumen oder so, sondern auf Gemeinde bezogen. Und zwar habe ich neulich einen interessanten Satz gehört. Da hat jemand gesagt, wenn Gemeinde keine Mission macht, dann verdient sie den Namen Gemeinde nicht. Jetzt müssen wir natürlich erstmal definieren, okay, was heißt das denn überhaupt? Was ist mit Mission gemeint, damit da keine Missverständnisse auskommen? Aber ich glaube, der Satz ist an sich richtig. Gemeinde war seit ihrem ersten Tag immer eine Bewegung, die auf Wachstum ausgelegt war. Das ist nicht, weil es darum ging, irgendwie mehr und mehr Leute in den eigenen Verein zu bekommen, sondern weil die Christen erkannt haben, dass das neue Leben, das Gott allen Menschen anbietet, dass das so gut ist, dass jeder Mensch eigentlich da Anteil dran haben sollte, weil es eine wirklich gute Nachricht für jeden Mensch ist. Mission war nie das, was manchmal darunter verstanden wird, irgendwie man zieht jemand die Bibel über den Kopf. Nee, Mission ist eigentlich Ausdruck von purer Nächstenliebe. Weil ich so überzeugt und begeistert bin von dem, was Gott in Jesus für mich gemacht hat, deswegen missioniere ich. Mission ist sozusagen der,